Deutschland sind die ja sehr berühmt. Konstruktive Kritik ist was Gutes. Wer freut sich darüber? Hand hoch. Keiner? Keiner freut sich über Kritik. Du? Ihr freut euch über Kritik? 3 Leute bis jetzt. Interessant. Ich hinterfrage das mal ganz deutlich. Bringt mich Kritik wirklich weiter? Motiviert dich das, etwas zu verändern? Vielleicht, wenn du Angst hast, dich dieser Kritik wieder auszusetzen. Aber meistens passiert es nicht. Meine persönliche Erfahrung ist, dass mich eigentlich am stärksten verändert und ermutigt, wenn mich jemand lobt. Das macht mehr mit mir, als wenn mich jemand kritisiert. Als wenn jemand sagt, Michael, das ist schlecht und das ist doof und das macht nichts, dann habe ich Angst. Und in der Regel passiert in mir dann, dass ich diese Dinge versuche, irgendwie unter den Teppich zu halten, dass ich selber nicht mehr das rauslasse, was in mir ist, sondern ich versuche, irgendeinem Bild zu entsprechen, habe Angst davor, ehrlich zu sein. Aber wenn mich jemand ermutigt und mich lobt, dann habe ich eigentlich so den Eindruck, dass das in mir das herausbringt, was Gott in mir geschaffen hat. Ich kann mich erinnern, in meiner Ausbildung, in meinem Studium, da mussten wir immer einmal im Jahr, mussten wir als ganze Studiengruppe, wir wurden dann immer aufgeteilt in verschiedene Gruppen, da wussten wir, das nannte sich MIWO, Mitarbeiterwoche. Und dann sind wir in irgendeiner Gemeinde, die uns eingeladen hatte, in einem Team. Da war immer ein Lehrer dabei und 5, 6 Schüler oder Studenten. Und dann mussten wir dort in der Gemeinde irgendwas veranstalten. Entweder eine Evangelisationswoche oder es gab verschiedene Aufgaben, eine Kinderwoche oder was auch immer. Dazu waren wir dann eine Woche da und durften dort dienen. Und zu meiner ersten Mitarbeiterwoche ist unser Lehrer, der uns eigentlich betreuen sollte, ausgefallen. Und die Schulleitung hatte nichts Besseres zu tun, als zu sagen, Michael, du kannst das, du wirst die Teamleitung machen. Und dann musste ich sagen, ich habe das noch nie gemacht vorher. Und so lange im Glauben stand ich noch nicht, dass ich da mich irgendwie gut bei fühlte, aber ich habe da etwas erlebt. Wir sind da hingefahren, ich bin da mit Zittern und Zagen hin und habe auch meinen Dienst dort getan. Und die Verantwortlichen dort in der Gemeinde, die zitierten mich zu sich und die lobten mich. Die haben nicht, ich dachte, oh je, was kommt da jetzt? Die werden sagen, das war nicht toll und das hätte man besser machen können. Die sagten, nein. Das hat uns gefallen, das war toll und wir sind dir dankbar und auch deinem Team dankbar, dass ihr das gemacht habt und. Interessant, das hat was mit mir gemacht. Nämlich, ich war immer im Griechischunterricht nicht so die hellste Leuchte. Und mein Lehrer, der hat immer gesagt, du kannst mehr, du musst dich mehr anstrengen und das ist noch nicht gut genug, du bist unter deinen Dingen. Das hat nie was verändert. Aber als ich von dieser MIWO zurückkam, hatte ich die Freudigkeit, wirklich mich da reinzuknien. In eine ganz andere Sache. Und ich konnte mein Graecum sehr, sehr gut abschließen. Lob hilft mehr wie Kritik. Und Hand aufs Herz. Wer freut sich über Lob? Das sind doch hoffentlich ein paar mehr, ja? Ja, jeder freut sich, wenn er gelobt wird, weil uns das gut tut. Und das können wir auch im Miteinander wirklich so erleben. Was habe ich daraus gelernt, aus dieser Erfahrung? Und in der Predigtvorbereitung wurde mir klar, zu wenig, viel zu wenig. Und ich musste tatsächlich auch in der Vorbereitung, auch ein Pastor tut das, Buße tun. Ich bin in meiner Vorbereitung in meinem Büro auf die Knie gegangen und habe Jesus um Vergebung gebeten. Und auch Menschen, die ich verletzt habe, damit habe ich um Vergebung gebeten. Weil ich kritisiere viel zu viel. Ein Lob kommt mir sehr selten über die Lippen. Ich sehe sehr schnell, wenn etwas schlecht läuft, wenn etwas schlecht vorbereitet ist oder wenn einer irgendwelche Fehler macht, das sehe ich sofort. Aber ich sehe selten, wenn einer sich anstrengt, wenn einer sich hingibt, wenn einer Dinge tut, die er vielleicht sonst nicht tut. Das fällt mir oft nicht auf. Ich lobe darüber nicht. Geht dir das auch so? Dann bitte den Herrn um Vergebung. Lass uns mal so einen ganz kleinen Moment still sein, vielleicht trifft dich das jetzt auch. Dass du auch den Geist der Kritik hast, dass du auch immer weißt, konstruktive Kritik anzubringen, aber nie ein Lob. Dann bitte den Herrn um Vergebung. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dann auch diejenigen, die du mit dieser und mit deiner Kritik verletzt hast. Lass uns so einen Moment still sein und hören, was Gottes Geist uns da jetzt aufs Herz legt. Ich glaube, er tut es. Herr Jesus, ich will dir das nochmal so bringen, so ganz aus meiner persönlichen Sicht, Herr. Wie schnell sehe ich Dinge, die falsch laufen, die nicht gut sind, die vielleicht auch gar nicht so gut waren, aber trotzdem, ich sehe immer nur das, was schlecht läuft, was kritisierenswürdig ist, Herr. Und ich fühle mich dann auch immer im Recht, das zu kritisieren. Herr Jesus, und das tut mir leid. Und wenn ich dein Leben sehe, dann sehe ich etwas ganz anderes. Dann sehe ich, wie du Menschen aufbaust und zum Leben führst, dass sie sich entwickeln mit dem, was du in sie hineingelegt hast, Herr. Und ich möchte Menschen beim Gutes tun erwischen und nicht beim Schlechten tun. Herr Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, andere Menschen zu ermutigen. Und ich bete das für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, der sich jetzt vielleicht hier auch angesprochen fühlt, dass du ihm hilfst, ein Ermutiger zu werden. Dass du ihm hilfst, ein Mensch zu werden, der andere Menschen ermutigt und loben kann. Herr Jesus, und da, wo wir Menschen verletzt haben mit unserer Kritik, die vielleicht auch ungerecht war oder die nur aus unserer Sicht entstammt, die nur aus dem entstammt, dass wir eine andere Vorstellung von Sachen haben, Herr, da bitte ich dich, dass du uns vergibst und das in uns löschst. Herr Jesus, wir beten jetzt für Elfriede. Wir wollen dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist jetzt gibst, dass du sie anrührst, dass sie wieder zur Kraft kommt und dass du sie anrührst. Ich bitte euch mitzubeten, die Augen zu schließen und dafür zu beten und sie zu segnen. Herr Jesus, mach, dass es ihr wieder besser geht und dass ihr Kreislauf wieder zusammenkommt und dass es ihr gut geht. Herr Jesus, du bist unser Herr und Heiland und du hilfst uns. Wir dürfen dich bitten, dass du uns auch wieder gesund machst. Amen. Ich denke, ich werde jetzt trotzdem weiter predigen und wir wünschen Elfriede Gottes Segen. Gott macht es anders mit uns. Er kritisiert uns nicht. Gott ehrt uns. Er ehrt. Jesus Christus hört das mehrmals öffentlich. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es passiert, dass wir da Zeuge werden in Gottes Wort, wie Gott quasi den Himmel öffnet und sich zu seinem Sohn stellt und ihn ehrt, ihn aufstellt. Und das ist das, was uns hilft, das uns weiterführt, dass wir etwas erleben aus Gottes Gegenwart, die uns einfach sagt, du bist geliebt, du gehörst Gott, er ist bei dir, er ist stolz auf dich, er freut sich über dich. Wir lesen in Gottes Wort immer wieder, dass Gott Jesus ehrt. Er gibt ihm öffentlich Würde und Herrlichkeit. Und Jesus, er ehrt die Herrlichkeit Gottes dann zurück. Er empfängt die Wertschätzung Gottes und er gibt es zurück, indem er Gott ehrt. Er antwortet mit Ehrerbietung zu Gott und zu den Menschen, die ihm begegnen. Auch die ehrt er. Was ist eigentlich Ehren und Ehrerbietung? Was meint die Bibel damit? Wir verbinden damit häufig etwas Negatives, etwas, was mit Stolz zu tun hat. Schließlich ruft uns die Heilige Schrift doch zur Demut auf. Aber Demut und Ehre, die bilden eine Einheit. Das Gegenteil von Demut aber ist nicht Ehre, sondern ist Stolz. Stolz brüstet sich mit eigenen Leistungen. Etwas, was ich selber geschafft habe. Und was andere nicht schaffen, was ich schaffe, das kritisiere ich dann. Das ist Stolz. Es brüstet sich mit Überlegenheiten und Fähigkeiten. Die menschliche Natur geht hin zum Stolz und nicht zur Demut. Demut sagt, ich habe es empfangen. Danke, danke, lieber Herr, dass du mir diese Kraft gegeben hast, das zu tun. Danke, dass du mir diese Fähigkeit gegeben hast. Danke, dass du mir diese Leistungsfähigkeit gegeben hast. Das ist Demut. Aber was ist Ehren und Ehrerbietung in Gottes Wort wirklich? Was meint es? Ehren und Ehrerbietung ist der Versuch und die Fähigkeit, die Herrlichkeit Gottes in anderen wahrzunehmen. Gott sieht die Herrlichkeit in seinem Sohn. Gott sieht die Herrlichkeit in dir. Und das nimmt er wahr. Und wir, die wir die Herrlichkeit Gottes empfangen durch Jesus Christus, sind aufgerufen, die Herrlichkeit im anderen zu sehen. Das meint Ehren. Das, was Gott in dich gelegt hat, zu sehen, wahrzunehmen. Nicht, was du falsch machst, sondern was du richtig machst. Jedes Mal, wenn ich in jemand oder etwas die Eigenschaften, das Wesen oder die Kraft Gottes erkenne, begebe ich mich auf die Reise der Ehre. Das heißt, Ehre ist, wenn ich etwas wertschätze, weil es irgendwie Gott offenbart. Zum Beispiel unser Küchenteam, die jetzt da hinten irgendwas zubereiten für heute Mittag. Es offenbart etwas von der Liebe und der Versorgung Gottes, was sie da tun. Natürlich kannst du sagen, das Essen, was sie gemacht haben, schmeckt mir nicht. Oder man hätte da ein bisschen mehr Salz oder andere Gewürze oder mit anderes zubereiten können. Das kann man alles sagen. Das macht aber nichts davon deutlich, von dem, was Gott eigentlich will. Gott will uns versorgen. Und diese Menschen, die da hinten kochen, ich hoffe, die hören mich jetzt, die da hinten kochen und eine Mahlzeit zubereiten für heute Mittag, dass die etwas von der Versorgung Gottes offenbaren. Und darin möchte ich sie ehren und sie loben und sagen, toll, dass ihr das macht. Versteht ihr, was Ehren bedeutet? Im Kreuz zeigt sich Ehre auf vollkommene Weise. Jesus bewies uns damit, wie sehr er jeden Menschen, der je geboren wurde und noch geboren wird, wertschätzt. jeden Menschen. Und er meint damit jeden Mann, jede Frau, jedes Kind. Und das schließt sogar den schlimmsten Verbrecher auf der Welt mit ein. Jesus ehrt sogar noch den, der neben ihm am Kreuz hängt und der da zurechthängt. Wir alle waren ihm mehr wert als sein eigenes Leben. Jeder einzelne von uns ist ihm mehr wert als sein eigenes Leben. Das ist das Evangelium. Warum schätzte uns Jesus so hoch ein? Und wie konnte er in uns Herrlichkeit sehen und ehren, wenn wir doch seine Herrlichkeit verfehlt haben, so lesen wir ja im Römerbrief. Und genau das sehen wir ja oft aneinander, wenn wir uns beobachten. Diese Herrlichkeit, die wir verfehlt haben, die versuchen wir ja irgendwie zu beschreiben. Das halten wir uns dann auch oft vor. Die Antwort ist, dass Jesus unseren Wert und unsere Herrlichkeit in der Ewigkeit erkannte. Er erkennt uns, wie wir von Gott geschaffen sind und wie wir zu Gott zurückkommen, wenn wir gerettet werden. Er erkannte den Plan des Vaters, viele Söhne zur Herrlichkeit zu bringen. So lesen wir im Hebräerbrief. Also viele seiner Kinder zurück in diese Herrlichkeit zu bringen. Er sah jeden von uns trotz des Sündenfalls als Söhne und Töchter an, die sein Vater für diesen Zweck erschaffen hat. So sieht er uns. Christus erwies uns durch seinen Tod Ehre. Denn nur durch seinen Tod wurden wir ehrbar. Der Preis, den Gott bezahlte dafür, um uns zu erlösen, war noch viel größer als der, um uns zu erschaffen. Unser Wert als erlöste Menschheit ist sogar noch höher, als ihn Adam und Eva in ihrer Unschuld noch besaßen. Als Christus uns zur Herrlichkeit wiederherstellte, das lesen wir im Johannesevangelium im Kapitel 17, wo er sagt, gibt er uns die Herrlichkeit, die er vom Vater empfangen hat, gibt er uns weiter. Wo er uns zur Herrlichkeit wiederherstellte, machte er uns nicht wie Adam und Eva, sondern wie sich selbst. Er machte uns sich ihm ähnlich, zu einem Teil seiner selbst. Und dieser Akt, durch den uns Christus für immer zum neuen Geschöpfen gemacht hat, bestimmt nun, wie wir uns als Menschen von so hohem Wert gegenseitig behandeln sollen. Ist dir das klar, dass die Menschen in deiner Familie, dass die Menschen in deiner Umgebung, dass der, der jetzt neben dir sitzt, so wertvoll ist? Im Philipperbrief lesen wir im Kapitel 2 in den Versen 5 bis 8 folgendes. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht. Das ist die Haltung, die unserem Umgang miteinander bestimmen soll. Die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also er hat uns wirklich mit ganz viel Wert geschaffen und mit ganz viel Wert gegeben. Und das sollen wir weitertragen. Es soll in unserem Miteinander sichtbar werden. Das ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Es schien ja schon der Demut genug, dass Gott Mensch wurde. Das aber war erst der Anfang. Paulus schreibt, dass Gott in Jesus als Mensch in Erscheinung getreten war und sich dann demütigte, bis hin in den Tod hinein. Und in seinem Tod nahm Jesus einen Platz noch unterhalb des schlimmsten Sünders ein. Er ging unterhalb des Sünders. Er demütigte sich bis an den tiefsten Punkt der Demut. Ich möchte etwas weitergeben, was ich mal gelesen habe und gehört habe von jemandem, der unter Gefangenen arbeitet. Da war ein junger Mann, der war verurteilt und der sollte Besuch kriegen und der war in Isolationshaft und da ging der hin, der zu den Gefangenen, mit den Gefangenen arbeitet und ging dorthin. Der wurde von 4 Wärtern gebracht und die legen ihn in eine kahle Zelle auf dem Boden, bäuchlings, und die stellen sich so neben ihn, halten ihn fest. Das war ein gefährlicher Junge. Der hatte einiges auf dem Kerbholz. Und der hielt ihn fest, dass er sich nicht wehren konnte, dass er also niemanden anders verletzen konnte und sich auch nicht. So war das der übliche Prozedere. Der war in so einer speziellen Sicherheitsverwahrung, dass es wohl nicht anders ging. Und der unter den Gefangenen arbeitete, der kannte das ganze Spektakel. Und er hat gesagt, lass ihn los. Sind Sie sicher, was Sie da tun? Der ist gefährlich. Ja, lass ihn los. Und dann geht er zu dem hin und setzt sich zu ihm auf den Boden. Setzt sich neben ihn. Dann guckt er selber und sieht die Wärter, 4 so schwere Kerle, die daneben stehen, mit Stiefeln, wie halt das so ist. Plötzlich verstand er, was Jesus mit Demut meinte. Er stellt sich unter den Menschen. Aus der Position von unten begann er mit dem jungen Mann zu sprechen und er wurde friedlich. Er gab ihm die Chance, ihm zu vertrauen. Ihm, der trotzdem, trotz seiner Erniedrigung, er war ja dort im Gefängnis und konnte da auch wieder rausgehen, eine Respektsperson blieb. Er wurde nicht angegriffen von dem. Es war die Grundlage für eine Beziehung, die auf Verständnis und auf Vertrauen angelegt wurde. Deshalb erniedrigt sich Jesus. Jesus kam auf unser Niveau herab und ging sogar noch unter unser Niveau, indem er uns diente, zuerst in seinem Leben, wir lesen das im Evangelium, was er tat. Er ging immer zu den Verachteten, er ging immer zu denen, die Not hatten, er ging immer zu denen, die andere, verachtet haben. Zuerst in seinem Leben und dann in seinem Tod. Jesus begab sich in den äußersten Abgrund der Menschheit hinein, in Sünde und Tod und noch darunter. Er sah die Dinge aus unserer Perspektive, und zwar noch klarer als wir, da er nicht nur unsere Zerbrochenheit, sondern auch deren gesamte Last fühlte. Und dennoch, obwohl er sich völlig mit den Konsequenzen der Sünde identifizierte, sündigte er nicht und verlor somit auch nie sein Recht noch seine Fähigkeit zu herrschen. Er herrschte jedoch von unten und nicht von oben. Er stellte sich unter uns, um uns emporzuheben. Genau das passiert am Kreuz von Golgatha. Und ich lese noch einmal. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod. Zum Tod am Kreuz. Und deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher, obwohl er keiner war. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Seinen Weg zum tiefsten Ort beschritt er allein, deshalb, damit wir das von Gott empfangen konnten, was wir so dringend brauchen und uns selbst aber nicht verschaffen konnten. Gnade. Aufgrund unseres Sterbens, unseres Stolzes, hatten wir keinen Zugang mehr zur Gnade. Gott fand jedoch einen Weg, um uns das zu geben, das uns wiederherstellen konnte, ohne dabei gegen seinen eigenen Charakter zu verstoßen und seine Heiligkeit preiszugeben, indem Jesus bis in die tiefste Konsequenz der Sünde ging, sie trug, aber selbst heilig blieb. Ich mute euch gerade ein bisschen Schwarzbrot zu. Das ist manchmal ganz schwer zu beschreiben. Wir wissen das im Grunde genommen vom Evangelium, aber wir verstehen das manchmal nicht. Und wir können es ganz schwer nur beschreiben, was da wirklich geschieht. Es ging darum, das volle Maß der Gnade zu empfangen. Und um das zu empfangen, da benötigen wir, musste Jesus sich vollkommen mit uns identifizieren und sich mit denen, die in der Sünde tot waren, zu identifizieren, musste er sterben. Und weil er sich vollkommen mit uns identifizierte, wurde sein Tod zu unserem Tod. Wie Paulus das auch so schrieb. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. So lesen wir im 2. Korintherbrief. Und am Kreuz waren wir nicht mehr tot in unserer Sünde, sondern tot in Christus. Und weil wir mit ihm gestorben sind, das ist der Akt des Glaubens, sind wir auch mit ihm auferstanden, als ihm sein Vater von den Toten auferweckt hat. In der Taufe am letzten Sonntag haben wir das bildlich gesehen, was das ist. Dieses Unterwasserdrücken ist dieses Sterben mit Christus. Und das aus dem Wasser herausheben ist das, ich lebe mit Christus. Im Epheserbrief lesen wir, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus. So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen, durch die Güte, die er uns erweist, in Christus Jesus. Christus ging vom tiefsten Punkt der Demut hinauf zum höchsten Ehrenplatz und nahm uns durch die Kraft der Gnade mit sich. Was Christus getan hat, vollziehst du auch, wenn du in Ewigkeit beim Herrn bist. Wenn wir das glauben, dann erhebt Christus uns in den Stand, den wir von Anfang an seit unserer Schöpfung haben sollten, den der herrlichen Söhne und Töchter des Königs aller Könige und des Herrn der Herren. Ich weiß, das ist viel Theorie, aber es ist wichtig zu begreifen, welchen Stand wir eigentlich in Christus haben, wer wir eigentlich sind in Christus. Das bist du nicht irgendein, ich sag mal, Loser. Da bist du nicht irgendeiner, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. In Gottes Augen bist du auch nicht irgendeiner, der nicht genug geleistet hat oder was auch immer. Sondern in Gottes Augen und da, wo du glaubst, bist du ein Königskind. Bist du ein Sohn, eine Tochter mit Herrlichkeit. Und Paulus sagt uns das klipp und klar, wie wir mit dieser großen Geste, mit dieser Großartigkeit Gottes, der zur Menschheit herabkam und in den Tod ging und dann mit dieser Menschheit zum Leben auferstand, wie wir damit umgehen sollen. Dann geht manches nicht mehr, wie wir miteinander umgehen. Dann ist das mit der Kritik nicht mehr so der erste Plan. Dann ist das mit der Unversöhnlichkeit nicht einfach so hinzunehmen. Das kannst du nicht mehr. Das passt nicht mehr mit zusammen, mit dem, wer du in Christus bist. Paulus schreibt es so. Tut nichts zum eigenen Vorteil. Kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das so des anderen. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Und jetzt hört genau zu, jetzt wird es wieder praktisch. Die Ehre, die Christus uns am Kreuz erwiesen hat, legt die Art und Weise, fest und da, wie wir miteinander umgehen sollten. Nein, wie wir miteinander umgehen sollen, nicht sollten. Was bei uns Realität sein soll, muss und nicht sollte. Es legt eine neue Realität der Gemeinschaft dar. Wir müssen lernen, Ehre zu praktizieren, die wir empfangen haben, weiterzugeben. Wir müssen lernen, einander die gleiche Wertschätzung entgegenzubringen, die Christus uns entgegengebracht hat. Und wir müssen lernen, diesem Wort, diesen Wert zum Ausdruck zu bringen, wie es Christus getan hat, indem wir auf das sehen, was dem anderen dient und diese höher achten als uns selbst. Ich weiß, das ist ein hoher Anspruch. Aber der Anspruch kommt daher, weil das in dir schon ist. Das ist Gottes Wille. Wir fragen ja so oft nach Gottes Wille. Genau das ist Gottes Wille. Und daran wird die Welt erkennen. Das ist unsere Mission. Die Welt wird nicht erkennen unsere schönen Predigten. Die wird auch nicht erkennen, wie schön das hier drin ist. Die wird erkennen, wie wir miteinander umgehen. Und daran wird die Welt erkennen, ob Jesus Christus lebt oder nicht. Das ist unsere Mission, so miteinander umzugehen. Wir sind berufen, ein Knecht aller zu werden und die niedrigste Position einzunehmen, um unsere Mitmenschen zu erheben. Ehre spendet Leben. Jede Begegnung mit anderen trägt somit Leben spendendes Potenzial. Wenn wir den Wert Christi im Gegenüber erkennen, selbst in denen, die Christus noch gar nicht kennen, da wächst etwas. Denn auch Christus sah uns als wertvoll an, noch bevor wir ihn kannten. Die Schrift spricht ganz klar darüber, dass Ehre Leben spendet, dass aber ebenso Ehrlosigkeit, der Stolz vorausgeht, Leben verhindert. Als Gemeinde, die wachsen will, die Jesus folgen will, stellt es uns gut an, eine Kultur der Ehre zu entwickeln, bei der wir gegenseitig die Größe, das Gold in uns entdecken und wecken wollen. Ihr könnt das ganz einfach praktizieren, wenn wir gleich rausgehen. Wie wirst du deinem Gegenüber, deinem Nachbarn, dem, der dir gegenüber sitzt, begegnen? Daran macht sich das fest. Wie wirst du nachher mit deinen Kindern umgehen? Wie wirst du mit deinem Ehepartner umgehen? Wie wirst du mit den Menschen in deiner Nachbarschaft umgehen? Das ist der erste Gedanke, oh, der hat heute wieder lang gepredigt. Oder wie, was hat er wieder so komisch geguckt? Oder was war mit dem? Wenn wir das tun, haben wir es nicht verstanden. Oder sehe ich, da ist Gisela, ein wunderbares Kind Gottes, in dem Gott ganz viel hineingelegt hat. Und selbst in ihrem Alter, ich darf das so erwähnen, macht Gott noch ganz große Dinge mit dir. Ich darf das sehen. Ich darf das wertschätzen. Dass wir einander ermutigen, das auch zu tun, zu wachsen und nicht immer zu kritisieren oder gar nichts zu sagen. Als Gemeinde, die Jesus folgen will, ist das ihre Aufgabe. Die Qualität in unserer Gemeinschaft, die lässt sich daran messen, wie erfolgreich wir dabei sind, die Herrlichkeit in anderen zu erkennen und ihnen zu helfen, diese Herrlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Worte der Ermutigung gehören eigentlich zum täglichen Brot. Jetzt möchte ich zurück zum Anfang kommen. Ich war da nicht sonderlich erfolgreich drin. Und deshalb bin ich auf die Knie gegangen. Deshalb habe ich da mit dem Herrn drüber geredet. Aber ich möchte in Zukunft erfolgreich darin werden. Ich möchte alles einsetzen, um darin zu wachsen, dass wir einander ermutigen können. Wer von euch macht da mitmachen? Das könnt nur ihr selber entscheiden. Hör auf zu kritisieren und fang an zu ermutigen. Und ich glaube, dass unsere Gemeinde aus allen Fugen platzen wird, weil das ist, was die Welt nicht kennt. Ich glaube, viele Menschen haben es leid, fromme Sprüche zu hören. Da kommst du heute nicht mehr weiter mit. Aber wenn wir miteinander umgehen, indem wir einander ermutigen und wertschätzen und das wirklich leben, und du kommst hier rein, dann fühlt sich das anders an. Und das wird die Menschen anziehen. So wie die Menschen zu Jesus geströmt sind. Weil er die Menschen ansah und in ihnen all das sah, was Gott in sie hineingelegt hat. Das wird uns verändern und erneuern. Da möchte ich dabei sein. Und ich lade dich ein, auch dabei zu sein. Amen.